herzlich willkommen hier zur ersten Folge vom Backpacker Podcast. Und heute dabei ist die Katja. Und die möchte sich heute mal ein bisschen vorstellen und wir möchten mal ein bisschen über Stories reden. Sie war, vor wie vielen Jahren warst du eigentlich in Neuseeland?
Lieber Julian, vor 10 Jahren genau. Ach, jetzt im Moment, vor 10 Jahren war ich in Neuseeland.
Das ist auch schon ein Weilchen her.
Durchaus.
Und darüber möchten wir heute ein bisschen reden. Da sind nämlich auch einige Stories entstanden und sehr viel mehr auch noch. Aber da kommen wir dann mit der Zeit dazu. Magst du dich erstmal vorstellen?
Ja, na klar. Also wie du schon gesagt hast, ich bin die Katja. Ich bin mittlerweile 39 Jahre alt und war, wie gesagt, vor 10 Jahren in Neuseeland. Dazu haben ganz viele verschiedene Sachen geführt. Also erstmal bin ich im Wald aufgewachsen, in der Nähe von Dessau, in einem Ferienheim. Also so diese Waldsache hat mich schon immer fasziniert. Das ist so ein Punkt, warum ich nach Neuseeland bin, die Wälder von Neuseeland zu sehen und die ganze Natur dort. Ich habe nämlich Geologie studiert und da haben wir uns alles Mögliche auf dem Papier angesehen. Und in Neuseeland findest du alles. Geysire, Gletscher, Verwerfungen, Riesengebirge, tiefste Löcher, alles findest du dort. Und da habe ich mir nach meinem Studium gedacht, ich reise jetzt mal nach Neuseeland, nehmen wir Zeit, ein Jahr, und guck mir alles mal in echt an und sammel da mal noch Geologieerfahrung ohne Ende. So war zumindest der Gedanke dazu.
Okay, das klingt ja sehr spannend. Also ich meine, dieses ganze Geologie-Zeug ist ja wahrscheinlich auch durch den Vulkanismus und so.
Ja, richtig, ja.
Sehr, sehr spannend da. Und ich glaube, in Deutschland hat man nicht so viel Auswahl, was so Geologie.
Wir haben schon einiges, das ist aber irgendwie alles so mini, ja. Also wenn wir uns hier Verwerfungen angucken, dann brauchst du hier und da schon mal Fantasie, dass das jetzt eine ist. Und in Neuseeland stehst du dann davor und denkst so, wow, okay, genau das ist es. Ja, doch, so habe ich es mir vorgestellt. Jetzt sehe ich es mal in echt. Und apropos in echt, da fällt mir gleich eine Story ein. Und zwar ein Erdbeben. Wir haben ganz viel über Erdbeben geredet im Studium und ich habe mir immer gewünscht, mal bei einem dabei zu sein, weil es natürlich ungefährlich ist und wo mir nichts passiert und so, ne? Und genau das habe ich erlebt. Und zwar war das Epizentrum im Milford Sound und wir waren zu der Zeit in Wanaka und da kamen dann noch so seichte Wellen an und man konnte das wirklich richtig spüren, wie die Wellen unter dir durch den Boden gehen.
Das ist krass.
Und du hast die Natur wackeln sehen und das ist also nicht wie vom Winde bewegt, ne, sondern alles wackelt, ja, der ganze Stamm der Bäume und die Häuser. Und es war aber eben an dieser Stelle noch nur so seicht, dass wirklich nichts passieren konnte. Da ist ein bisschen was im Regal umgefallen. Aber ich bin gleich rausgerannt, um die Natur wackeln zu sehen, weil das war das Faszinosum, was ich erleben wollte. Und durch meine Füße das zu spüren. Und das war eins davon, was quasi abgehakt werden konnte auf meiner "Das will ich unbedingt erleben" Liste.
Oh, das ist cool. Also warst du da gerade im Haus, oder?
Wir waren in dem Moment im Haus, genau. Ja. Erste Reaktion war, sich in die Tür zu stellen, in den Rahmen, weil dann kann ja nichts so auf den Kopf fallen. So hat man das ja gelernt. Und dann dachte ich, nee, das verpasse ich jetzt nicht hier drin. Draußen steht nichts auf diesem Hof, was mir irgendwie anfallen kann, wenn es umfällt. Also gehe ich jetzt einfach raus und guck mal.
Ja, cool. Ja, ich habe auch von einigen Backpackern, als ich in Neuseeland war, gehört, als das war gerade so nach dem großen Christchurch
das
Erdbeben,
war ein bisschen heftiger,
2016
ja.
War das. Und die waren im Auto, aber die waren wirklich oben an der bei Picton an der Nordküste noch und die haben gesagt, denken jetzt, ob da irgendwie ein Bär am Auto rüttelt oder so, weil
okay,
das ganze Auto
ja
gewackelt hat. Also ich habe es nie mitbekommen, fast schon leider, aber
sag ich ja, das war was, was ich unbedingt erleben wollte.
Ich glaube, für Leute, die da wohnen, liegt so ein, oh, schade, ich habe nie ein Erdbeben miterlebt, eigentlich schon irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, stimmt.
Aber ich weiß nicht, es gehört halt so ein bisschen dazu, weil das ganze Land ist halt so geografisch so aufgebaut, dass es eben durch Erdbeben oder durch Vulkanismus entstanden ist und das macht es ja, glaube ich, irgendwie so spannend, auch die ganze Landschaft so, wie sie heute so ist und so.
Ja, ja, dadurch ist sie so geworden, wie sie heute ist, genau. Und wir können es fast ungefährlich betrachten.
Ja, fast. Also bis auf so ein paar Stellen.
Ja, oder genau, bis auf so ein paar Stellen.
Wenn man sich nicht zu lange in Christchurch irgendwie aufhält und naja, das ist ja, glaube ich,
und nicht so tief in eine Gletscherspalte reinguckt.
Genau, dann ist das, glaube ich, schon ziemlich gut.
Ja.
Ja, aber war dann, um zum Anfang zu kommen, war dann Neuseeland schon lange so dein Traum?
Oder? So während des Studiums ist das tatsächlich entstanden. Und ich hätte gern, wie andere das sich trauten, nach der Schule schon mal so eine große Reise unternommen, aber da war ich irgendwie noch nicht so weit. Während des Studiums habe ich dann ganz viele Leute kennengelernt, die waren mal ein Jahr in Australien und sind ein Jahr durch Asien, und dann dachte ich, Mensch, ja, die sind vielleicht da irgendwie begabter, aber du wirst das schon hinkriegen. Und Neuseeland ist ja einfach, dort zu reisen, ne? Also die Sprache ist die, die man halt von der Schule her und auch aus dem privaten Umfeld am ehesten kann, so in meinem Fall.
Wenn es nicht ganz auch der gleiche Dialekt ist, aber man richtig, kommt da rein, also das kann ich absolut bestätigen.
Dann ist das Land an sich so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie das, was man kennt. Also es sind jetzt nicht die krassesten Veränderungen, wie ich müsste mich in ein chinesisches Regime einfügen und das durchblicken und mich da irgendwie einordnen. Da finde ich Neuseeland auch sehr viel einfacher. Naja, und dann hast du 1000 Geschichten gehört, wie freundlich die Leute sind, wie die dich gleich aufnehmen. Du brauchst nur eine Karte in der Hand nehmen und dich an irgendeine Ecke stellen, dann fragen die, wie sie dir helfen können, ob sie dich zum Essen einladen können. Ja. Und bleiben dabei reserviert freundlich, ne? Also das war das, was ich gehört habe, dass man da einfach mal willkommen ist und das eine easy Nummer ist, da rumzureisen. Und da habe ich mir gedacht, naja, für so eine Lusche wie mich ist das dann wahrscheinlich die beste Idee. Es ist einfach, ich kann die Sprache, es sind viele Leute, die freundlich sind, und Backpacker, die dich am Ende mitnehmen können, wenn du nicht mehr weiter weißt alleine. Es ist verdammt weit weg, das ist gut, und es ist wunderschön.
Ja.
So, das hat gereicht an Gründen, um das wirklich durchzuziehen.
Ja, das ist ja echt spannend. Also ich meine, ich bin ja, um mal kurz aufzuholen, habe ich jetzt auch in dem Podcast noch gar nicht erzählt, ich bin ja eher so in der Situation wie viele Abiturienten gewesen, so ein, ja, Studium könnte ich machen, habe ich ja noch nicht so Bock drauf.
Das ist nachvollziehbar, ja.
Die Ursprungsintuition war eigentlich mal in ein Land zu gehen, wo Englisch spricht, um das Englisch zu verbessern.
Ja,
das
genau.
Heutzutage auch nicht mehr die beste Idee ist, weil man da so viele Deutsche trifft. Aber ich glaube, wie war
ja
das denn damals eigentlich? Hat man da so mit Englisch Improvement damals mehr Glück gehabt?
Nee, eben nicht. Ich habe ja bis jetzt gerade nur die Gründe aufgezählt, die ich mir dachte. Wenn du, also es war auch damals schon so, wenn du Englisch sprechen willst, darfst du in kein Hostel gehen und am besten auch nicht die Sightseeing-Punkte, die großen, weil dann hörst du tatsächlich fast ausschließlich Deutsch. Ja, es waren tatsächlich weniger andere Ausländer als Deutsche da,
ja.
Und deutsche Backpacker ohne Ende, und wenn du was lernen willst, gehst du auf die Locals zu. Das war tatsächlich damals auch schon so.
Und wie hast du das Ganze dann umgesetzt? Also wann hast du es mal so mehr in die Planungsphase gegangen, und vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie hast du dich ein bisschen mehr vorbereitet dann, als es dann konkreter wurde?
Als es konkreter wurde, habe ich als erstes mal mich um den Flug gekümmert, dass die Sache schon mal sicher ist. Und damals war es so, dass man den Rückflug schon mal irgendwie buchen musste und den dann nochmal umbuchen konnte. Und dann habe ich mir alles Mögliche durchgelesen und mir ein Buch zum Thema Work and Travel in Neuseeland gekauft. Und da waren so Checklisten drin, die habe ich abgearbeitet. Weil ich der Meinung war, mit meinen damaligen 28 könnte ich ja das ohne Organisation hinkriegen. Im Nachhinein muss ich sagen, also ich habe das alles gepackt, aber so eine Organisation im Hinterkopf zu haben, dass die da ist, dass man die anrufen kann, dass jemand weiß, dass du überhaupt hier bist, ja, dass du Leuten Fragen stellen kannst, das hätte so ein angenehmes Gefühl der Sicherheit gegeben. So war ich irgendwie so ein bisschen wie lost, ne? Also ja. Alles, was ich organisiert hatte, hatte ich organisiert, und wenn das irgendwie schief gegangen ist, dann ja, dann war es halt in der Hose gegangen und ich stand da. Aber das mit dem Visum hat super geklappt. Dieses, das alles auszufüllen, habe ich jemanden mir dazu geholt, der noch ein bisschen besser Englisch spricht als ich, damit da auch wirklich nichts schief geht. Und eine Auslandsversicherung, Krankenversicherung habe ich abgeschlossen.
Ja, die ich braucht so man auch.
Das auch deutsche Sicherheitsgefühl noch. Muss befriedigt sein, ja?
Absolut. kann ich voll nachvollziehen.
Also hatte ich schon mal einen ganzen Ordner voller Zettelei und natürlich habe ich alles nochmal gescannt und in einen Internetordner hier so Dropbox-mäßig irgendwie reingepackt, so dass ich da jederzeit rankomme an eine Kopie meines Persos oder so. Aber tatsächlich habe ich all sowas nie gebraucht, weil das damals definitiv so sicher war, man konnte das Auto offen stehen lassen und wenn ich mal irgendwo was verloren habe, wo ein Name drauf stand, dann habe ich das zurückgekriegt. Niemand wollte das behalten. Weil die wirklich einfach mal ehrliche Leute sind. Zumindest Wahnsinn. Die da leben, ja.
Ja, sie haben es halt auch nicht nötig.
Nee, und
absolut
ich,
nicht. Man, die, sie sind, glaube ich, noch auf dem Standpunkt, einfach sich die Leute nicht vergraulen zu wollen. Also ich glaube, damals war es so, heute ist es auch noch, kommt drauf an wo, aber in Auckland selber wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, da sind sie sehr städtisch geworden.
Ja, da bin ich angekommen und dachte, irgendwie habe ich was falsch gemacht. Ist der Flieger woanders gelandet? Das ist doch nicht Neuseeland. Es ist so voll, so krass, so laut. Aber klar, eine derart große Stadt muss laut und voll sein. Anders geht's ja nicht.
Ja, es ist ja immerhin die größte Stadt von Neuseeland. Ja. Und das ist so, glaube ich, der größte, mit Wellington finde ich so der größte Kontrastpunkt zu dieser wahnsinnigen Weite mit viel Natur und Gelassenheit, was
da
du
gebe ich dir recht, ja.
Irgendwie ja. In dem Land findest, ist es so, es gibt einen Stadtmensch, ja, den gibt es nur in Auckland oder in Wellington und sonst gibt es eigentlich nur Country Mansion. so habe ich das zumindest erlebt.
Ja, doch, die speziellen Country Mansion, ja, ja.
Das ist echt so.
Da fällt mir gleich eine Geschichte ein, die ich da gerne erzählen wollte, von dem speziellsten Country-Menschen, den man da treffen kann, behaupte ich jetzt einfach mal. Und zwar heißt der Dan the Man.
Okay.
Dan the Man lebt an der West Coast, der Südinsel, und hat da aus einem Häuschen, wo mal eine ganz alte Dame drinne gewohnt hat, er hat da so ein kleines Gelände. Und ja, bei Hoki Tika, genau. Und die Dame ist verstorben, die ist quasi ausgezogen und er hat ein Hostelschild dran gemacht. Das ist alles original 50er Jahre. Ja. Es ist absolut großartig. Und wir sind da nachts angekommen. Seine Frau hat uns da eingecheckt und dann erstmal geguckt, so oh, krass und alles so inspiziert. Und nächsten Früh noch schlaftrunken im Bett gelegen, hört man eine Stimme. Guten Morgen, aufstehen! Und so mit Akzent, ne? Und da hat Dan the Man alles, was er auf Deutsch kann, rausgeholt und stand in Gummistiefeln, Jogginghose und einem zerlettertem Hemd da und hat gefragt, was hier geht und ob wir mal mitkommen wollen in den Wald und hatte schon eine Schaufel in der Hand. Da fragte ich dann frühmorgens so schlaftrunken, so okay, im Wald, die Schaufel.
Aber ihr habt schon den normalen Hostelpreis bezahlt, so, oder war das jetzt eher so ein Homestay, wo ihr ein bisschen...
Nein, das war ganz offiziell, ja, ja.
Aber mitarbeiten, das klingt ja mal sehr interessant.
Nee, wozu die Schaufel da war noch nicht klar, ne?
Okay, dann machen wir weiter.
Er wollte mit dem Pickup und jeder hat eine Schaufel gekriegt, mit uns in den Wald fahren. So als deutsches Kind, sag ich mal, denkst du an die Sprüche deiner Eltern, dass du nicht mit fremden Menschen mitgehst im Wald mit einer Schaufel? Was gräbst du dir da? Aber wir haben es gemacht, weil es kann ja nicht passieren. Der Typ sieht total lustig aus. Der hat roten Bart bis zur Brust und hinten lange rote Haare, vorne kurze rote Haare. Also mit der blauen Jogginghose 1A. Er hat noch ein Luftgewehr mitgenommen dann in seinem Pickup.
Ja.
Und wir sind zu viert in den Wald gefahren. Und er hat uns auf dem Weg erklärt, was das alles so für Kräuter sind, von welchen man naschen kann, dass es gesund ist, wo man mal so 2-3 Beeren essen kann, aber dann nicht mehr, weil dann werden die Halluzinationen zu krass und so. Und wir haben schön mit unserer Schaufel dem Typen immer hinterher, der schön viele Storys erzählt und uns die Landschaft mal so richtig vorgestellt. Und rausgekommen sind wir dann an einem Flussbett, wo daneben heiße Quellen waren. Und wir haben uns quasi eine Badewanne geschaufelt.
Wow, okay.
Und die Aussicht war phänomenal auf Bergkuppen.
Ja.
Dieser Fluss rauschte an uns vorbei, der war tatsächlich türkisfarben aufgrund des Sediments im Untergrund und natürlich der Sauberkeit des Flusses. Und wir haben uns quasi Kuhlen geschaufelt, wo wir uns dann reinlegen konnten. Das heiße Wasser kam da reingeflossen und bis auf die Sandflies war es einfach mal eine perfekte Situation. Ne?
Ja, die Sandflies auf der Südinsel, die sind ja eine absolute Qual. Aber das ist, ja, glaube ich, eine Story für sich. Da könnte ich jetzt auch, glaube ich, 4, 5 auspacken, wo man mal versucht hat, vor ihnen zu flüchten.
Oder versucht hat, den Biss nicht anzufassen. Denn wenn man 48 Stunden lang nicht rankommt, dann hört's auch auf, dann nervt's keine 4 Wochen. Aber wehe, du fässt es kurz an.
Ja, dann ist Ende. Dann hat man eine gute Erinnerung dran. Also
langfristig.
Ich hatte selbst nach meinem Aufenthalt, glaube ich, ich bin dann nach Asien noch weiter, noch gut Erinnerungen an Neuseeland, die ich mitgeschleppt habe. Also da war schon einiges dabei. Ja, und dann bist du halt in Auckland angekommen und hast dich dann verloren gefühlt so ein bisschen, oder?
Ja, ganz schön doll sogar. Also das Ding war, dass auf dem letzten Flug von Australien nach Neuseeland saß ich neben einem jungen Mann nach der Schule, der mit einer Organisation reiste, und der erzählte mir, dass in seiner Reisegruppe auch noch ein Ossi wäre. Ja. Und den will er mir mal vorstellen.
Ja.
Okay, dachte ich mir. Und auf dem Flughafen hat er mich dann seiner Reisegruppe vorgestellt, und es waren alles gerade frisch so vom Abitur, genau, gekommene. Ja. Ne? Und die kleine Sophia, also klein, weißt du, wie ich meine, ne? Die war der Ossi, und wir haben uns tatsächlich gut verstanden, und dann hieß es, dass diese Reisegruppe abgeholt wird mit einem Bus, wo noch ausreichend Platz ist, ich könnte doch da mitfahren. Da gab es erstmal noch eine kleine Stadtrundfahrt und so, ne? Und das war ganz nett, mit diesen 10 Menschen da anzukommen. Ja. Und was ein Zufall, wir hatten das gleiche Hostel. Super.
Ja, perfekt.
Aber die brauchten mich ja nun mal gar nicht, also waren die auf einmal weg. So, ne? Und dann stand ich in dieser großen Stadt mit meinem riesen Wanderrucksack und hatte als erstes vor, mir ein Postfach einzurichten und eine Bankkarte mir zu organisieren. Ich kann mich nicht erinnern, aber irgendwas scheiterte da. Und in dieser Riesenstadt, was ich überhaupt nicht gewöhnt bin, ne? Umgeben von ausschließlich Fremden und meine Freunde und Familie wirklich so weit weg, dass es nicht weitergeht, hatte ich da einen kleinen Nervenzusammenbruch. Ja, es war dann doch nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das meinte ich, hätte ich eine Telefonnummer von jemandem gehabt, der das für mich mit mir organisiert, dann hätte ich anrufen können, mal kurz heulen können. Die hätten gesagt, Mensch Katja, bleib ruhig, wir helfen dir, mach das mal so und so. Ich habe dann die Reisegruppe gesucht, mit denen, die 10 Jahre jünger waren als ich, und habe gefragt, wie macht denn ihr das jetzt? Könnt ihr mir mal irgendwie helfen? Könnt ihr irgendwas mit mir unternehmen? Ich brauche mal sowas, wenigstens ein bisschen vertraut ist. Und tatsächlich ist Sophia heute immer noch eine meiner allerbesten Freundinnen.
Oh, das ist ja wunderbar.
Ja.
Sehr schöne Story.
So wir nebenbei. Sind lange zusammen gereist, so viel zum Thema Verbesserung des Englisch. Aber es ging nicht anders. Wir haben uns so gut verstanden und waren die Schwestern füreinander, die wir nie hatten, dass wir quasi nicht nur Abenteuer, sondern uns gefunden haben, und das bis heute.
Ja, aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, so für mich, ich bin ja auch noch ein bisschen jünger, was hattest du damals für Möglichkeiten vor 10 Jahren mit technischer Organisation? Internet war wahrscheinlich noch nicht so bekannt.
Ja.
Gab's da auch schon wirklich?
Ja.
Gab's da auch schon Informationen? Ich meine.
Na, wie gesagt, ich habe mir ein Buch gekauft, aber es gab auf jeden Fall ganz viele Reiseblogs.
Okay.
Also es haben Backpacker damals ihre Fotos und Berichte ins Netz gestellt. Dann gab's auch diverse Seiten, die dir Informationen gegeben haben, was du brauchst, wie du an eine günstige Telefonkarte kommst oder so. Ich behaupte mal, dass mir nichts an Informationsfluss gefehlt hat. Was mich interessiert hat, habe ich gefunden. Und dieses Buch habe ich mir gekauft, damit ich unterwegs lesen kann, weil Smartphone war da noch nicht so. Aber das Internet hatte schon verdammt viele Informationen bereit.
Okay. Ja, krass, wie lange es eigentlich schon ein gutes Internet gibt.
Ja, doch, es war wirklich schon gut gefüllt. Ich kann mich da erinnern, dass ich mich da durchgelesen habe durch die ganzen Seiten und Blogs und da schon fasziniert war von den Geschichten und Bildern anderer.
Ja, ja, sehr spannend. Und hast du eigentlich, jetzt haben wir so ein paar witzige Stories gehabt, hast du mal so, kannst du mal ein bisschen aushören, was waren für dich so Highlights? So werden? Du warst ein Jahr da, ein ganzes?
Genau, ja.
Also 12 Monate?
Ja, ziemlich genau auf den Tag, ja.
Okay.
Also positive Highlights.
Ja, fangen wir mit positiven an.
Ja, negative waren es tatsächlich nicht so viele, ne? Aber irgendwas ist immer blöd.
Ja. Also war, vielleicht um es zu spezifizieren, war dann so mehr dein Ziel auch so dem Geologie noch mehr nachzugehen oder war das mehr so eine Nebensache am Schluss dann?
Es war anfänglich die Sache, der nachzugehen, genau, das mir im Original zu betrachten und das ist auch was mein Herz und mein Auge fasziniert, ne? So diese Naturbegebenheiten, die man hier nicht so schnell findet, weil die da alle auf einem Fleck sind und in groß.
Ja.
Und ich habe natürlich die ganzen Naturparks besucht und bin die Tracks gewandert zwischen den Vulkanen entlang und so weiter und so fort. Und wollte da auch, zwischendrin habe ich mir mal ganz doll Mühe gegeben, einen Job in den Nationalpark zu bekommen. Aber ich hatte meinen Abschluss gerade gemacht, keinerlei Berufserfahrung und war Backpacker. Ich denke, die haben Personal, inländisches Personal.
Was besser ist.
Und
oder
den Job verdient hat.
Ja,
so.
Ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Das hat sich dann durch die Reise ein bisschen gewandelt, was ich machen wollte und dann tatsächlich auch jetzt tue. Aber das können wir auch gern an einer anderen Stelle nochmal erwähnen, weil eigentlich wolltest du ja jetzt tolle Erlebnisse.
Ja, genau, so ein Highlight, erzähl doch mal was.
Mein absolutes Highlight war auf der Nordinsel und zwar vom Cape Ranga runterfahrend, allein in meinem Bus. Ja, ich habe mir natürlich so einen Backpacker-Bus geholt.
Ne? So einen richtigen Bus oder noch so ein Van? Das gibt ja so, ich sag mal, die zwei Typen schön eine kleine, einfach nur Matratze reinschmeißen und fertig und die bisschen größeren, wirklich schon Busse mit einer Küche drin und so. Was?
Ja, das war eigentlich von allem was. Also es war ein Toyota in der Größe eines VW-Busses, so T4-mäßig, ja. Das Ding hatte schon ein Bett drinne, darunter war Stauraum und Küche, kann man sagen, könnte der Kocher gewesen sein, der auf drei übereinander gestapelten Kisten stand. Am Fenster, welches aufging, so dass der Koch uns gut rausziehen konnte.
Ja.
Und es waren ganz viele Küchenutensilien da drinne und sogar A5 großer DVD-Player. Ich hätte sogar nachts Filme gucken können. Und also das Ding war top ausgestattet. Das hat man für einen normalen Preis gekriegt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich glaube 1.000 Euro umgerechnet.
Ja.
$2.000. So ungefähr.
Und das hast du schon von Backpackern wahrscheinlich gekauft, oder?
Natürlich, natürlich.
Ja.
Wahrscheinlich hat sich dieser Bus im Laufe der Jahre vollgesammelt mit Utensilien.
Ja, weil jeder kauft noch was dazu
genau.
Und will das dann wieder loswerden. Und dann hast du irgendwann einen tiptop ausgestatteten Camper.
Mit einem Manko. Denn worum sich niemand kümmert, ist die Wartung. Ich traf dann einen deutschen Kfz-Mechaniker, der die Hände über dem Kopf zusammenschlug, als er da reingeguckt hat und meinte, ey, damit müssen wir morgen erstmal in meine Werkstatt. Das geht überhaupt gar nicht. Der Motor fliegt dir doch bald weg und hör auf. Und da haben wir das Ding erstmal so ein bisschen überholt und ich habe ihn dann am Ende verkauft. Bin nochmal, also auf der Nordinsel habe ich ihn verkauft, bin nochmal in den Süden geflogen, um diesen Kfz-Mechaniker und den Freundeskreis da drumherum nochmal zu treffen. Und tatsächlich kam der Bus dann in der Zeit wieder da reingefahren nach Wanaka.
Ah, nein.
Ja, doch. Heute fährt er mit Sicherheit nicht mehr, aber der ist noch eine Weile rumgefahren.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Ja, also wenn du dir quasi ein Auto mietest, kannst du dir sicherer sein, dass da drinnen alles irgendwie so gepflegt ist, dass es hält.
Ja, das ist schon so. Wahrscheinlich sind die, oder sehr wahrscheinlich sind die Mietgesellschaften interessiert, dass ihre Autos ein bisschen länger fahren. Weil ich kenne das auch, die Backpacker so wenig wie möglich ausgeben, so viel wie möglich dafür bekommen
und
so wenig wie möglich da reinstecken.
Ja, genau. Deswegen hat sich niemand um die Wartung des Autos gekümmert.
Das ist eben auch ganz wichtig, Leute, seid vorsichtig, wenn ihr ein Auto kauft. Es sind die teuersten Schrottkarren mittlerweile, finde ich, wo man
das kann durchaus sein,
kaufen kann. Also,
und du kannst kannst ja nicht davon ausgehen, wie der Typ, dem das abkaufst, so ist, ne? Also, der hat das ja auch nicht 10 Jahre gehabt und gut gepflegt. Der weiß auch nicht, was da alles schon passiert ist mit der Karre. Also, ich glaube, ich würde mir tatsächlich, weil ein Jahr lang kann ich eh nicht nochmal irgendwo rumreisen, würde ich mir ein Mietauto holen. Meine Freundin hatte auch einen Bus dort und da ist der Motor dann fest gewesen. In the middle of nowhere. Ist auch ein Riesenspaß.
Oh, das ist schön, ja. Ja. Wenn man dann vergessen hat, das Öl zu kontrollieren.
Ah, Julian, das ist ein wahrer Punkt.
Ich meine, der Liter Öl ist aber einfach viel zu teuer. Das kann man sich auch nicht gleich.
Die 10 Dollar.
Ja, das ist so. Ich lese ja auch immer jetzt noch gern durch diese Backpacker Neuseeland und Australien Facebook-Gruppen, wo dann immer auch wieder so Autofragen kommen und so. Und dann kommt da irgendwie eine Frage mit, es war, glaube ich, eine kaputte Scheibe oder so, von so einem alten Toyota, die kriegst du ja alle nachgeschmissen und dann, ja, das so 120 Dollar kosten, eine neue Seitenscheibe reinzutun, das können wir uns nicht leisten.
Das kleben was zu.
Und dann kaufen sie sich irgendwie eine Plastiktüte und dann ist es gut, ja. Und so werden eben die Autos gewartet und dann will man trotzdem noch 5000 Dollar verkaufen wieder für.
Das ja, ich war fair und habe nicht den gleichen Preis verlangt.
Ja,
außerdem hatte ich echt einiges reingesteckt und eine neue Lenkstange hatte das Auto dann auch. Die ist mir nämlich zerbrochen. Mhm. Aber tatsächlich, wie es der Zufall, wenn es auch keiner war, vor einer Kfz-Werkstatt ist das passiert. Ich konnte quasi die Karre dann da reinrollen und sagen, mir ist ja gerade was passiert.
Also es ist ja immerhin noch Glück im Unglück.
Ja, aber was ich eben gerade so komisch sagte, Zufall, das habe ich in Neuseeland gelernt. Und zwar würde ich behaupten, in Woche 3, es gibt keine Zufälle. Da ist so viel Krasses passiert. Es hat immer so viel Zusammenhang und Nachhaltigkeit, also was sich daraus ergeben hat und daraus wieder daraus, das konnten keine Zufälle sein. Also seitdem ich dort war, ist mir persönlich klar, dass es keine Zufälle gibt. Es hat alles irgendwie seinen Sinn. Da ist keiner, der hat Fäden in der Hand oder so. Aber irgendwas ist so ein bisschen wie arrangiert.
Ja, was ich halt oftmals erstaunlich fand auch, ist irgendwie, ich kann das nachvollziehen, was du meinst.
Okay.
Was ich so manchmal erstaunlich fand, ist so, auch diese Hilfsbereitschaft ist für den Deutschen schon teils erschreckend. Wie kann ein Mensch kann doch nicht so nett und freundlich sein.
Und ganz uneigennützig sich jetzt mal hier unter das Auto legen und dir helfen.
Genau.
Ja.
Ohne danach, da denkst du doch, oh, jetzt ist er eine halbe Stunde dran gewesen, jetzt muss ich dem noch 50 Dollar zahlen.
Ja.
Nee, der überhaupt kein Problem. Und dann gibt er dir sogar noch einen Kaffee und dann weißt du gar nicht mal, wo du, wie du Danke sagen sollst oder so. Und,
das erwarten die aber auch nicht, nee.
Nein, das ist für sie ist es selbstverständlich, obwohl ich es selber nicht selbstverständlich finde, sowas. Also, und trotzdem muss man es irgendwie wertschätzen. Und das ist so eins der Sachen, was ich auch sehr spannend und auch schön an Neuseeland fand. Also
ja, die an den Menschen. Ja, auf jeden Fall. Man fühlt sich da wohl. Es ist eine andere Mentalität. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Und die plausibelste Antwort finde ich, dass es also nicht nur die Schönheit der Natur und des Landes, sondern auch die Weite, die diese für sich selbst nutzen können. Es sind nicht so viele Menschen da. Jeder kann sich freier und weiter entfalten, als das hier möglich ist. Ich glaube, die Enge macht was anderes mit einem als die Weite.
Meinst du nicht, das hat auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun? So, ich sag mal,
ist das anders als hier?
Ja, du hast, glaube ich, schon, ich müsste jetzt mal eine Statistik anschauen, aber also ich glaube, du hast schon mehr Sonnentage in Neuseeland als in Deutschland, aber weil ich meine, wenn du hier im Winter ein halbes Jahr grauer Himmel, heute ist es auch schon fast wieder so, und dann hast du irgendwann so eine Schnauze und dann denkst du mal, okay, deshalb sind die Deutschen so grimmig, oder?
Na gut, okay, was wahrscheinlich stimmt, dass weniger Wolken am Start sind. Aber die Jahreszeiten sind die gleichen, nur andersrum.
Ja, das stimmt schon.
Also kalt war es auch. Ich hatte das einzige Mal in meinem Leben im Winter Geburtstag und da waren die Leitungen eingefroren. Ich konnte mir somit nicht gleich morgens das Gesicht waschen, sondern musste erstmal irgendwie was machen, um ein bisschen Wasser zu bekommen. Also es ist schon auch durchaus sehr kalt. Nur vielleicht nicht so dunkel. Oder vielleicht ist das der Eindruck, den wir mitgenommen haben, ja, weil sonst alles so schön war.
Das weiß man dann vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es schon, ich meine, ich bin halt auch eher in den warmen Monaten eher da gewesen. Ja, kann ich jetzt, glaube ich, schlecht beantworten. Weiß nicht, da müsste ich war nie ein Jahr da und das ist halt okay. Das ist der Unterschied gewesen. Aber vielleicht ist es auch wirklich, wie du sagst, so diese positive Einstellung oder diese Überraschtheit von so einer, ich nenne es immer Kulturschock fast schon. Das ist,
was für uns ist ein, es ein, eine, ja.
Ein positiver, sehr positiver Kulturschock. Aber ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut mit Sonnenstunden. Der Deutschland hat bis zu 1917, also 1917 Sonnenstunden im Jahr. Und Neuseeland hat 2300.
Na gut, aber das ist ein geringfügiger Unterschied, da gebe ich dir recht.
Okay, aber ich glaube, das ist nicht so viel, dass man das damit begründen kann im Wetter.
Ja, aber wir einigen uns aber darauf, dass es mit reinspielt.
Ja.
Ja. Und wenn dort die Sonne scheint, dann leuchtet alles wundervoll. Und wenn in einer überfüllten Stadt die Sonne scheint, dann leuchtet es nur bis zur nächsten Hauswand.
Ja, oder es wird gespiegelt an der nächsten Glasfassade.
Genau.
Aber dann
und
blendet,
trifft dich wieder.
Dann blendet es eher.
Genau.
Gut, jetzt sind wir immer noch nicht zu deinem Highlight gekommen. Oder?
Ach ja, stimmt, das Highlight. Also ich in dem Bus, genau, allein die Küste entlang fahren. Und ich schaue immer nach rechts aufs Meer. Und dann sehe ich da an einem Strand zwei Autos am Straßenrand und die Leute stehen und gucken aufs Wasser. Da dachte ich mir, oh, was gucken die denn da? Da muss ja Oma gucken, ne? Habe ich mich quasi hinter die gestellt, bin runter zum Strand gelaufen und habe erkannt, was sie sehen. Delfine, die in der Bucht da schwimmen und spielen. Und stand ich natürlich auch da und guckte so. Dann sind die Leute irgendwann gegangen und es nieselte so ein bisschen. Und ich bin immer mal noch ein Stück rein ins Wasser und habe so ein paar Fotos geschossen. Und dann sind die Delfine mir entgegengekommen und haben mir suggeriert, also so zumindest meine Einbildung dazu, ne, dass ich mit ins Wasser kommen soll. Die sind so typisch delfinmäßig rückwärts geschwommen, mit dem Kopf aus dem Wasser guckend und haben was gefietscht. Ne?
Okay.
Und das haben die in Formation gemacht. Und ja. Dann habe ich mich so umgedreht und dachte, okay, die anderen sind gar nicht mehr da. Diese Delfine meinen mich. Da muss ich das jetzt machen. Das bin ich ohnehin. Es regnete ja. Hab mir quasi im Bikini angezogen und bin ins Wasser gegangen. Und das war wirklich das, was die wollten. Die haben dann mit mir gespielt. Die sind um mich drumherum, sind mit mir, mit den Wellen. Also rechts und links von mir waren dann jeweils, lass mich lügen, 3, 4 Delfine und wir sind mit der Welle nach vorne wieder zum Strand. Und wir haben beide Sicherheitsabstand voneinander gelassen. Also ich habe auch nicht versucht, meine Hand auszustrecken, um die anzufassen. Das war nicht meine Ambition. Und die haben auch nicht mit meinem Körper spielen wollen und den durch die Luft schnipsen oder sowas. Wir fanden es fetzig, miteinander, umeinander zu kreisen und mit den Wellen nach vorne zu schwimmen. Und ich weiß nicht, so ungefähr eine halbe Stunde, würde ich sagen, war dieses Spiel. Dann war mir durchaus kalt. Und dann habe ich auch gesehen, dass da sehr kleine Delfine mit dabei sind. Weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich noch Baby-Delfine waren.
Oder so halb ausgewachsen, die brauchen wir auch.
Mir kam aber der Gedanke, dass der Beschützerinstinkt der Eltern da immer noch sehr groß ist. Und bevor jetzt irgendwie was komisch wird und dieses wahnsinnige Erlebnis als negativ abgespeichert werden muss, verlasse ich jetzt mal das Wasser, habe mich nochmal bedankt. Und ja, im Nachhinein sage ich, das war das Grandioseste, was mir da passiert ist.
Okay, krass. Also das habe ich jetzt auch noch von keinem gehört. Also mit Delfinen, na gut, welche Seen oder so. Es gibt ja auch, glaube ich, auf der Südinsel, Kaikoura, schöne Touren im Bay of Plenty eigentlich genauso, oben auf der Nordinsel. Aber jetzt so random am Strand Delfine
sowas,
zu treffen,
ja.
Und dann noch, man muss ja eigentlich sagen, den Mut zu haben, zu sagen, hey komm, jetzt gehe ich da rein, das ist schon, ja.
Ja, und allein, die anderen waren ja weg. Ja. Also ich habe schon überlegt, aber wie die sich quasi aufgebaut haben, das bedeutete, komm schon, was stehst denn da jetzt rum? Komm doch mal mit rein, hier ist lustig, guck mal, wie lustig. So kam es mir zumindest vor und da habe ich es einfach mal gemacht und es ist gut gegangen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie jemand mal nachmacht und dann geht das nicht gut, ne?
Ja, es immer, ist immer noch mit Vorsicht genießen, das denke ich auch.
Aber es sind große Tiere, die nicht unbedingt von uns zu beherrschen sind oder berechenbar sind, ja, also ist ja jetzt keine Garantie dabei.
Ich hatte mal, okay, ist vielleicht auch ein Highlight, aber um es ein bisschen zu drehen, nicht ganz das positivste Highlight, aber ist nichts passiert. Bin ich auf der Südinsel in den Marlborough Sounds gewesen und ganz an der Spitze hieß es auch schon, da kann man auch Rochen sehen, recht große und auch Haie. Mhm. Und das mit dem Haien habe ich aber ziemlich spät gelesen und ich hatte nämlich eigentlich schon vor, da baden zu gehen.
Okay.
Und dann sehe ich da schon an der Seite so einen großen Rochen rumschwimmen und dachte, vielleicht doch nicht. Wollte dann reingehen und sehe auf einmal, da schwimmt ein Hai rum.
Okay. Hast also du die Spitze der Flosse gesehen oder was?
Nee, der kam, das war so ein recht flach abgehender Strand.
Du hast ihn tatsächlich durchs Wasser und, durchsehen
ja,
können?
Ja, das war halt klares Wasser und so okay. Und sehr flach auch. Und der kam wirklich bis 1 Meter an den Strand ran. Und da habe ich dann gedacht, vielleicht sollte ich da jetzt doch nicht reingehen. Und dann hat irgendein Kind auch noch, das war ein Local, noch geschrien, dass er irgendwie ein Hai wäre und Robben. Und auf einmal kamen die ganzen Locals an. Hm. Und dann kam da ein Fischer, der hat so seine Fischabfälle da alle verfüttert dann an den Hai.
Okay.
Und die sagten mir, ja, das ist völlig normal, hier sind ein paar Haie. Die unterhalten sie, die füttern sie auch und man sollte hier nicht unbedingt baden gehen.
Also, man sollte alles lesen, bevor man losrennt.
Genau, das stand auch wirklich dann auch selbst auf CamperMate, auf den gängigen Apps und so, dass da einige Haie rumschwimmen und dass man hier sehr, sehr hohe Chance hat, sie zu sehen.
Aha.
Aber man sollte nicht unbedingt baden gehen. Das ist halt so mit Informieren, ist man schon, glaube ich, schon noch ganz wichtig.
Siehst du, Julian, ich würde sagen, das war wieder mal kein Zufall, dass dann einer in dem Moment so weit rankam, dass du ihn sehen konntest und nicht ins Wasser gegangen bist.
Ja, das ist wirklich schon, ja.
Hm?
So eins dieser, ja, es fügt sich alles so, auch wenn man mal schon drüber nachdenken muss, es fügt sich schon irgendwie alles zusammen.
Ich denke schon.
Wenn ich jetzt sagen könnte, ein kleines Kind irgendwie, was war, 5, 6 Jahre oder so, hat mir praktisch schon mal das Leben vereinfacht. Man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht wäre auch nie was passiert. Es sind auch, die Locals sind auch wirklich mit den Füßen noch ins Wasser reingegangen, als er da einen Meter vorbeigeschwommen ist.
Sind ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so eine Bestien, die sofort,
wenn
das irgendwo was Knochen mit ein bisschen Fleisch überzogen. So ein Menschenknöchel ist halt so nicht so viel Fett.
Nein, das stimmt auch. Mögen ja auch eher Fisch oder ein bisschen.
Ich glaube, wir sind
Fleisch.
Da auch sehr geprägt von den Medien, was so ein Hai angeht.
Ja, vor allem die alten Filme, was die so Spielberg oder so, der weiße Hai. Da
das haben wir ja geguckt.
Ja, da haben wir es geguckt, aber.
Ne, das prägt tatsächlich.
Ja. Das ist sind dann so Vorurteile, wie man es vor Ländern hat, vor anderen Kulturen oder vielleicht auch vor Haien. Ja.
Man kann es tatsächlich nie wissen. Wenn der sich irgendwie angegriffen fühlt, wenn der Angst verspürt, dann greift er an und ist besser, man geht nicht ins Wasser, ja. Also Haie habe ich nicht gesehen, Wale auch nicht, wie man da beobachten kann.
Schade.
Aber mit Delfinen kann ich punkten.
Ja, die Wale habe ich leider auch verpasst, aber Pinguine habe ich dafür.
Ja, natürlich, Pinguine.
Also Pinguine gibt es ja so viele verschiedene auch, das ist schon schön. So mal in freier Natur, sonst kennt man sie ja irgendwie nur aus dem Zoo und schon auch was ganz anderes, wenn auf einmal aus dem Meer abends dann die Pinguine wieder ankommen.
Ja.
Das erste Mal, da war ich mich überhaupt nicht informiert. Ich habe nur gelesen, da ist ein Strand mit Pinguinen. Kommt da am Mittag so an und denkst so, hey, da ist doch gar keiner.
Wo sind sie denn?
Wo sind die denn alle? Und dann habe ich mal ein bisschen mehr gelesen da und so. Zum ersten Mal erfahren, dass Pinguine den ganzen Tag irgendwie am Jagen sind und nur abends eigentlich wiederkommen.
Wie gebildet wir doch sind.
Ja, wie gebildet man irgendwie ist über andere Tierarten, die man meint zu kennen.
Ja, genau.
Die müssen, weil man sieht ja, das ist wieder das mit den Medien, man ist geprägt und sieht eigentlich immer Bilder mit Pinguinen am Strand oder so und denkt so, ja, die leben da doch den ganzen Tag und die Väter gehen vielleicht mal einen Fisch jagen und dann kommen die wieder. Die sind ja alle weg über den Tag und irgendwie bei der Dämmerung kommen die wieder, gehen da waschen in ihr Nest rein, dann am Strand, und dann ist es voll süß.
Ich erinnere mich. Und weil du den Zoo ins Spiel gebracht hast, es ist wirklich ein ganz komisches Gefühl, wenn du das dann in echt siehst. Du sitzt da irgendwo in der Pampa auf einem Stein, wartest irgendwie drauf, weil es stand ja da in dem Buch der App, wie auch immer. Und dann kommen die in echt und rutschen auf ihrem Bauch da aus dem Wasser und watscheln da ins Gebüsch zu dem Felsen dahin, wo sie ihre Nester haben. Und das ist total faszinierend, weil das ist jetzt echte Natur. Die machen das, weil das denen ihr Leben so ist und nicht, weil der Zoo-Direktor, nicht, na, wisst schon hier, der füttert, ne? Weil der jetzt mit dem Eimer, danke, der Tierpfleger, weil der jetzt mit dem Eimer kommt und es 18 Uhr ist und die haben ja auch eine innere Uhr. Nein, das ist, was die machen. Und du sitzt hier, du darfst hier sitzen und kannst das beobachten. Ja, das ist übelst geil.
Ja, das ist ganz toll. Es lohnt sich. Was ich vermisst habe, das würde ich nächstes Mal, wenn ich in so Naturländer, muss ja nicht nur Neuseeland sein, mitnehmen, würde ich ein Fernglas für sowas. Also
ja, das stimmt, das macht sich gut.
Das sind so Sachen, ich finde, man muss respektvoll mit sowas umgehen, sollte auch Abstand halten und so. Aber zu schauen, dass man trotzdem noch näher rankommt, ein Fernglas, das hätte ich schon echt gern gehabt.
Ja, okay,
würde ich mir nächstes Mal, glaube ich, mit einpacken.
Ein guter Tipp, glaube ich, für Zuhörer, die sich animieren lassen, nach Neuseeland zu reisen.
Genau.
Das Fernglas nicht zu vergessen.
Ja.
Und den respektvollen Abstand, das ist auch verdammt wichtig. Wenn du, also das ist mir passiert, den halte ich auf jeden Fall gern, ne? Weil es ist ja nicht nur Respekt, sondern auch so ein bisschen Angst. Aber ich erinnere mich an einen Strand, an einen Klippenstrand, ganz viel Gestein in Braun. Und für mich war im ersten Moment augenscheinlich kein Tier anwesend. Und bin quasi so auf den Felsen da so rumgeklettert. Und dann war da so ein komisch runder brauner Felsen. Aber der bewegte sich. Es war ein Seelöwe, ein riesengroßer. Und ich stand dann einen Meter davor, weil der sich da so schön wegfand.
Das ist witzig, das ist mir auch passiert auf so einem Steg, der, also so ein Anlegesteg, der noch halb verrottet war schon. Und ich ziemlich am Ende, Mittagssonne, und dann bewegte sich ja auch auf einmal irgendwie so ein Stein. Dann bin ich schon ziemlich erschrocken, weil wahrscheinlich ist er vor mir geflüchtet als ich vor ihm, aber dann bin ich zur Seite gesprungen und stand dann auf dem, fast schon auf dem nächsten Felsen,
der sich bewegt, genau.
Und dann merkst du auf einmal, hier sind ganz schön viele.
Ja, es erschließt sich dann, es sind alles sich bewegende, runde Felsen. Ich bin mal langsam rückwärts weg. Also Fernglas ist super, Augen auf, immer super, achtsam sein.
Gut. Und apropos Felsen, kommen wir nochmal zurück zur Geologie. Was ist denn da, du wolltest da noch ein bisschen mehr erzählen. Was ist denn daraus jetzt geworden?
Aus der Geologie selbst nicht so viel. Nein, ich habe eine andere Leidenschaft entdeckt, obwohl ich der einen nachgegangen bin und es in dem Sinne auch total befriedigt wurde. Ja. Habe ich ja in dem Zuge viele geführte Touren mitgemacht.
Mhm.
Und da war ich sehr oft sehr begeistert, weil der Tourenguide so ein Feuer sprühte dabei und das so richtig gelebt hat und drin steckte in der Materie und alle Teilnehmer mitreißen konnte. Und der hat das präsentiert, für was er brennt. Das war so das, was ich da quasi wahrgenommen habe. Und als ich hier zurück in Deutschland war und mich beworben habe als Geologin und leider keine Zusage bekam, habe ich mich hingesetzt und überlegt, Mensch, was könnte ich denn alternativ machen? Und da fiel mir das eben wieder ein, diese geführten Touren und wie die Leute für ihr Thema brannten. Und da dachte ich, okay, was ist denn mein Thema? Mein Thema ist meine Stadt Leipzig. Und dann habe ich quasi über dieses Thema nachgedacht und ob ich denn in der Lage wäre, das genauso begeisternd rüberzubringen, und habe mich noch mehr mit der Geschichte dieser Stadt auseinandergesetzt und nicht nur mit dem, wo ist es schön und wo kann man langfahren und was kann man sich da angucken, sondern was guckt man sich da genau an, seit wann ist das da, warum ist das da, was ist passiert. Und habe einen Kurs zum zertifizierten Gästeführer mitgemacht und habe das dann mal ausprobiert und konnte die Leute mitreisen. Meine Freunde meinten auch, hier, das ist eine super Idee. Wenn wir dich besuchen, müssen wir immer was mit dir unternehmen. Dann müssen wir immer raus, dann müssen wir aufs Fahrrad oder irgendwo mit dem Boot rumfahren. Und da erzählst du uns immer was und willst noch was zeigen und noch was zeigen. Mach das doch mit Leuten, die dafür Geld bezahlen. Da habe ich ihm erst gedacht, wir sollen dafür Geld bezahlen und so, ne? Aber wie gesagt, Schritt für Schritt diesen Kurs gemacht und das geübt und so. Somit ist mein neuer Job, meine Selbstständigkeit entstanden, dass ich Touren durch Leipzig anbiete. Dabei renne ich nicht nur vorne weg und erzähle was. Ich habe auch noch Geocaching-Touren entwickelt, die das Thema dann vermitteln. Also das ist alles mit wissenswerten Fakten verbaut. Und ich habe mich da x verschiedenen Themen gewidmet, die Leipzig-spezifisch sind. Also man kann tatsächlich nahezu wochenlang jeden Tag eine Geocaching-Tour machen und noch was anderes lernen über Leipzig, was ich mal niedergeschrieben habe.
Ja, also ist es dann mehr historisch oder mehr so, oder ist es, kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen, oder ist es so viel Varietät, was man jetzt bei dir macht?
Nee, es ist tatsächlich historisch, ja. Also es ist ein Stadtrundgang auf eine andere Art und Weise.
Ah, ja.
Und es ist natürlich, wenn irgendwas Aktuelles spezifisch interessant ist, mit verbaut. Aber tatsächlich geht's darum, warum wir denn so weltbekannt sind, was wir denn nicht alles schon gemacht haben, worin wir schon meisterhaft waren. Und also Leipzig hat wirklich eine spektakuläre Geschichte und immer spektakuläre Tricks gehabt, um sehr gut dazustehen. Und auch die verrate ich da in meinen Touren, wie Leipzig das geschafft hat, diesen Stand des Leipzigs, des besseren Berlins und so weiter zu erreichen. Ne?
Ja, wird ja vielleicht langsam das bessere Berlin, aber das dauert noch ein bisschen.
Ich denke auch. Aber eins noch, was ich in Neuseeland entdeckt habe und damit verbastelt habe, und zwar das Golfspielen. Das ist ja nicht so elitär dort wie hier. Da geht ja der Klempner mit seinem Blaumann nach der Arbeit eine Runde auf dem Platz zocken.
Ehrlich?
Ja.
Das wusste ich nicht. Krass. Okay.
Und da habe ich ein paar kennengelernt, die eben immer mal auf dem Golfplatz sind. Und die hatten natürlich ihr Equipment auch zu Hause. Und dann haben wir auch ein bisschen im Garten gespielt und der Auffahrt raus und ein bisschen durchs Dorf, sage ich mal. Und es ist dann so eine Art Crossgolf gewesen.
Mhm.
Und das habe ich mit dir hergenommen. Ich habe mir dann ein paar Golfskills angeeignet. Und je häufiger man spielt, umso besser wird man da ja auch, wie immer, wenn man was erlernt. Und das habe ich auch mit eingebaut. Ich benutze aber keine richtigen Golfbälle bei meinen Angeboten, sondern sogenannte Almost-Golfbälle. Die sind aus Hartschaum, machen nichts kaputt und können auch niemanden verletzen, wenn man sich als Neuling quasi mal verschlägt und jemanden trifft, dann ist das alles nicht so schlimm.
Okay.
Und das ist eben auch ein Angebot, was ich mit aufgenommen habe und was sehr gut funktioniert. Eine Runde Golf im Park.
Oh, cool.
Und ja, da habe ich keine Löcher gebuddelt, wollte ich noch dazu sagen.
Ja.
Wir machen das noch ein bisschen einfacher. Wir spielen Ziele an, was Großes. So eine Parkbank, ein Baum oder irgendwas, was wir mitgebracht haben.
Ja.
Zum Beispiel einen Schirm, den wir verkehrt rum im Boden stecken und da dann reinspielen, sowas in der Richtung. Also ein bisschen einfacher als
okay,
diese kleinen Löcher auf dem Golfplatz.
Und dann bleiben aber die großen Hölzer bleiben dann noch im Topf. Also
die bringen wir gar nicht erst mit.
Die bringt ihr gar nicht mit.
Nee, der Umgang mit so einem Holz ist auch noch mal ein bisschen komplizierter als mit einem Eisen.
Ja, das stimmt.
Du kennst dich aus.
Ich habe mal 2 Jahre lang Golf gespielt mit der Schule aus. Also
okay.
Wir haben eigentlich basic Golfkurs gemacht und so. Aber ich bin nie von dem Abschlagübungsplatz runtergekommen in 2 Jahren.
Okay.
Also ich habe einmal ein Turnier gespielt, mehr schlecht als recht, weil es hat so in Eimern geschüttet, dass ich nach diesem, wir wollten 9 Löcher spielen, haben aber nur 6 gespielt, weil dann wegen Regen haben wir gesagt, wir spielen nur 6 Löcher. Und nach diesen 6 Löchern habe ich mich bis auf die Unterhose im Auto ausgezogen, weil alles nass war und dann erstmal umgezogen. Aber ja, war recht spaßig eigentlich, aber ich bin, glaube ich, jetzt nicht der begnadete Golfspieler geworden.
Okay. Na, wenn du das längeren Zeitraum geübt hast, dann wurde dir das auf verschiedensten Art und Weisen erklärt. Und wenn du ein Talent hättest, hättest du es gemerkt.
Ja, genau. Es hat also sowas wie die Haltung vom Golfschläger oder so, das habe ich, glaube ich, auch wenn ich jetzt noch Minigolf spiele, noch beibehalten. Aber glaube, den Rest, da habe ich nie so Talent für gehabt oder so.
Na, es ist so die Erfahrung jetzt, ich mache das ja seit 9 Jahren fast. Ja, vor 9 Jahren habe ich die Idee dann so entwickelt, nachdem ich hier zurück war, genau. Und pro Gruppe sind so 2, 3 Leute dabei, denen gelingt das richtig gut. Sind bestimmt auch ein paar Glücksschläge dabei. Und die meisten bräuchten ein paar Stunden mehr. Ne? Aber da wir Ziele anspielen, treffen die trotzdem mit dem einen oder anderen Schlag mehr.
Ja.
Aber so richtige Golftalente, da ist der Welt, glaube ich, nicht besät davon.
Mhm.
Es ist ja recht kompliziert. Das Blatt ist klein, der Ball ist klein. Und was man am Blatt, also am Schläger und am Ball versaut, an Millimetern sind ja in der Ferne dann Meter bis...
Das sind ja Meter bis ja. Kilometer fast schon gefühlt.
Genau. Aber wir bringen das am Anfang trotzdem näher. Wir üben erstmal eine ganze Weile und zeigen, ja, wie die Schlägerhaltung geht und ausholen und treffen und zielen und so. Und dann spielen wir 6 Löcher.
Ja, ja.
Mit oder ohne Regen.
Ja, das ist ja gut. Aber ich wusste echt nicht, dass das in Neuseeland nicht so elitär ist. Das
nee,
ist
gar nicht.
Also kann ich da auch, sage ich jetzt mal, als Backpacker eigentlich mal hingehen und sagen, ich habe jetzt
mal Kannst Bock. Du mitgehen? Mit jemandem, der da in dem Club Mitglied ist, kannst du mitgehen.
Okay, cool. Ja. Das, da habe ich, hätte ich nämlich wirklich mal Bock zu, weil ich sag mal, wenn man so vor allem für jemand, der mal irgendwie Basics schon mal irgendwie gelernt hat oder so, dass einem einfach mal gesagt wird, komm, wir gehen jetzt mal auf den Platz und wir können jetzt mal eine Runde Golf spielen, egal wie schlecht du bist, irgendwann kommt, wirst du schon zum Loch kommen und wenn du jetzt mal einen Ball aus dem Wasser fischen musst oder keine Ahnung was, aber nee, cool. Hätte ich jetzt so
nicht gedacht. Geh auf die Locals zu und ja, lass dich mitnehmen.
Genau, das ist auf die Locals zugehen, das ist halt so die Sache. Entweder Roofing oder sonst... Im Hostel wird man dann nicht fündig, das ist meistens so.
Ja.
Scheinbar, man hat den schönen Dan, der einen mit einer Schaufel schon ein Loch buddeln lässt.
Dan the Man, der hatte eine Visitenkarte, die war auf der Rückseite vollgeschrieben in ganz kleiner Schrift, was er alles kann. Ja, und die war wirklich von links oben bis rechts unten vollgeschrieben mit seinen ganzen Qualifikationen, für was du ihn anrufen kannst. Und ich habe den auch mehrfach besucht. Und weil du gerade sagst, Woofing, auf seinem Gelände, in seinem Garten habe ich dann mitgeholfen und habe auch Farbe von seinem Schuppen abgeschrubbelt und neu lackiert, als einfach... Wahnsinn war, mit dem Zeit zu verbringen. Der konnte so viel zeigen, geben. Absolut faszinierender Mann. Ja, sehr, der hatte so viele Geschichten und so ein warmes Herz und so viel Positives, ne? Denn sein Karma war einfach mal top gesät.
Ja. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst?
Naja, work and travel, ne? Man wirkt auch ein bisschen und travelt nicht nur. Ich könnte mal noch die grandiosen Jobs erwähnen, die ich da so gemacht habe.
Ja, aber stimmt, da sind wir noch gar nicht zu gekommen. Was hast du denn so, nebst ein bisschen Roofing oder so, noch gemacht?
Mein erster Job war, in den Milford Sounds eine Lodge zu cleanen. Nach der Wintersaison mussten die ganzen Bungalows mal irgendwie wieder aufpoliert werden, bis in jede Ecke. Und das war nach Bungalow 4 von außen bis in die Ecke drin, ja, dann irgendwie ganz schön eintönig. Und trotz allem war das ein cooler Job, muss ich sagen. In dieser Lodge gab es Kajaks zum kostenlos Ausleihen für die Belegschaft und es gab unendlich viele schöne Wanderwege drumherum. Man war ein paar Wochen irgendwie abgeschieden von dem, was man ja erleben wollte, da irgendwie mit dem Bus durch die Gegend zu fahren und sonst was zu erleben und so. Ne? Der stand irgendwo auf dem Festland und man ist abgeholt worden auf einer Halbinsel und war richtig schön in der Einöde. Hat, ich weiß es nicht mehr, wie viele Stunden am Tag, ich denke mal 8, dass man da geputzt hat, dann tat ihm der rechte Arm weh und dann ist man mal noch ein bisschen losgewandert oder hat gechillt hier und da an Aussichtspunkten. Als nächstes habe ich in Wanaka im Supermarkt, im New World gearbeitet.
An der Kasse oder einpacken?
Nee, die einräumen. Regale befüllen.
Regale einfüllen, ja. Sehr anspruchsvoller Job. Jetzt
sehr anspruchsvoller Job. Richtig anspruchslos ist das in der Health and Beauty Aisle. Da gibt's nicht mal ein Verfallsdatum zu beachten. Da brauchst du es wirklich nur nach hinten schieben und davor packen. Ne? Weil bei dem Lebensmittel musst du noch mal gucken, ob es nicht bald verfällt. Aber pass auf, weil ich nämlich eine Ausbildung vorher gemacht hatte zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel, durfte ich als Backpacker Ware bestellen. Und da wurde es dann schon ein bisschen aufregend. Also durfte ich entscheiden, wir brauchen jetzt einen Karton von der und der Haarwäsche und so weiter. Und ich habe ein Experiment durchgeführt. Wenn was im Angebot war und da stand dann drauf, all varieties sind im Angebot. Ne? Also du kannst jede Sorte davon nehmen. Haben die immer das gekauft, wo ich das Schild dran gesteckt habe? Also das bei irgendwie einem Schokoladengeruch, was damals aufkam, hingesteckt habe, war ganz schnell die ganze Reihe mit dem Schokomuffel alle. Und wenn ich es dann bei irgendwelchen Blumenduft hingesteckt habe, haben die dann diesen Blumenduft gekauft. Und so habe ich das Lager leer geräumt. Ich war ein total beliebter Mitarbeiter.
Ja, Deutsche sind effektiv, oder?
Ja, und fleißig und pünktlich und überhaupt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das
und ich hatte auch die Sandfly-Produkte in meiner Aisle, ne?
Ja.
Und da kamen die dann immer an und ich finde, man sieht schon irgendwie, ob man Deutsch ist oder nicht. Und manche haben aber das nur nicht sofort gesehen bei mir und haben dann im Bloody German Accent mir von ihrem Sandfly Bites erzählt und mir die hingehalten, falls ich nicht verstehe, was gemeint ist. Und dann Pflegeprodukte, dass diese ekelhafte, aufgekratzte Schwellung schnell wieder weggeht. Also zum Thema Sandflies, da habe ich einiges gesehen, was mir erspart geblieben ist.
Ja, da gibt es, glaube ich, sehr viel.
So, und dann noch Worst-Case-Job. Mhm. Kiwi Packhaus.
Ich wollte schon fragen, gar keine, also nur Packhaus gemacht oder auch
ja, es war dann, wenn man
Picking oder so auf der Food-Farm, hast du auch irgendwas gemacht?
Nee, wenn man einmal eingeteilt war, blieb man dann an der Position.
Okay, ja.
Und für mich war es das Packhaus. Und es ist insofern die Hölle, in welcher Geschwindigkeit auf einem Laufband Kiwis an dir vorbeikommt, die du alle inspizieren sollst, und zwar von allen Seiten. Ich verstehe das ja auch, ne? Wenn da so eine Druckstelle ist und dann ist es in diesem Karton, in dieser Stiege, das gammelt ja nicht nur da an dieser Kiwi, sondern fällt auch die umliegenden Kiwis an. Ja. Deswegen muss das schon top sein. Aber diese Geschwindigkeit, und dann musst du die da alle anfassen und das im Blick haben, und dann kommen da deine Vorgesetzten vorbeigelaufen und geben dann Kommentare zu deinem Tempo und so weiter. Also man muss sich erstmal einarbeiten und dann kommt man da schon klar. Aber dieses halb nach vorn gebeugte über dieses Laufband, ja, das ist schon durchaus anstrengend.
Das ist schon anstrengend.
Ja.
Also interessant, ich habe in, also vor allem die Tauranga-Gegend, wahrscheinlich warst du auch da in, oder warst du woanders?
Das Kerry, ist,
Kerry. Kerry, Kerry, ja. Ja, das ist so eins der, Kerry, Kerry ist ganz oben, oder?
Ja.
Warst du ganz
da? Da ist es, genau.
Ja, ja. Ich war ein bisschen in der Tauranga-Gegend, wo auch ja sehr viel Foodpicking und Kiwi-Farms betrieben werden. Und dort habe ich auf dem Campingplatz zum einen, diese ganzen Campingplätze sind ja alles Backpacker, Working Backpacker,
ja, genau.
Campingplätze. Ja. Das war der einzige Ort in ganz Neuseeland, wo ich es ein paar Mal nicht geschafft habe, auf einen Campingplatz zu kommen, weil die alle voll waren.
Ah, okay, ja.
Weil da alles Working Backpacker sind. Und dann war ich da auf einem und habe da auch zwei Deutsche getroffen, die sagten, sie machen auch Kiwi-Packing. Und sie meinten, ja, ist eigentlich, weil sie haben auch schon Kiwi-Picking gemacht und auch schon Orchard, also die waren so die Kiwi, alles aber durch.
schon total verkiwit.
Genau, so total verkiwit. Und die haben gesagt, ja, Kiwi-Packing ist jetzt von den Sachen, wo man bei Kiwi machen kann, eigentlich schon das Beste, auch wenn es sehr anstrengend ist. Und die haben sich wirklich eine goldene Nase verdient da, weil die haben, war gerade Hauptsaison vom Kiwi-Picking her. Und dass sie jetzt alles abfertigen können, die ganzen Massen, läuft die Packing Farm 24 Stunden durch.
Okay, krass. Das stimmt. Nach uns kam nämlich noch eine Schicht. Nachts rödelten die da auch in dem Packhaus, das stimmt. Und wenn wir früh gekommen sind, haben wir noch andere wegfahren sehen. Dann wurde mal kurz durchgekehrt und dann war unsere Schicht dran. Okay. Stimmt, das lief die ganze Zeit.
Weil die kriegen das sonst von der Zeit her gar nicht alles durch, die ganzen... und die haben gesagt, sie machen in der Packing Farm, die sind maximal auf Effizienz getrimmt schon. Die haben einfach 2 Schichten. Mhm. 12 Stunden.
Was, die Menschen, die du kennengelernt hast?
Ja, die haben Nachtschicht gearbeitet.
Aber warte mal, 2 mal 12 ist 24.
Ja.
Und ja. Dann?
Also die haben wirklich, sie haben ja gesagt, sie haben 12 Stunden gearbeitet, haben da den Nachtzuschlag bekommen. Die haben 6 Tage in der Woche gearbeitet. Und nur am Montag frei gehabt, also haben die einen Sonntagszuschlag irgendwie auch immer noch bekommen. Und dann den langen Arbeitszuschlag, weil die haben nur eine halbe Stunde Pause gehabt in den 12 Stunden.
Das ist unfassbar.
Und die haben aber wirklich, was haben die, 24, 25 Dollar dann schlussendlich pro Stunde bekommen. Also die sagten, das ist vom Kiwi her eigentlich so das Beste, was sie gemacht haben, was sie machen konnten.
Naja, das ist schon, ich glaube, sammelt sich schnell was an.
Gute Entschädigung dafür, dass sie, sie sagten, auf dem 10 Dollar Campingplatz pro Nacht im Auto, wo man sich vielleicht was Besseres gönnen könnte, würde ich jetzt behaupten. Aber
ja, aber wenn sie eh nur mit den Kiwis beschäftigt sind, brauchen sie keine gute Unterkunft.
Ja, das stimmt schon.
Da können sie ihr Auto irgendwo hinstellen, dann mal kurz da drinnen abmatten und weiter geht's. Ja,
dann bis mittags und dann oder nachmittags und dann irgendwann geht's wieder ab auf die Farm. Also.
Ob die ihr Leben lang noch Kiwis essen wollen, würde mich mal interessieren.
Ist halt interessant, wie stehst du so zu Kiwi, seit du ein bisschen mehr mit ihr gearbeitet hast?
Ich finde sie immer noch verdammt lecker an sich. Ja, man durfte ja dort die leicht angeschlagenen essen und die tatsächlich original gereiften goldenen Kiwis. Das ist besser als Schokolade. Wir haben die wirklich massenhaft gegessen.
Ja.
Und die goldene ist viel leckerer als die grüne. Ich finde beide toll. Ich kaufe sie aber nicht, weder die eine noch die andere, weil sie einfach mal einen verdammt weiten Weg hierher nimmt. Sie ist nicht gereift, sondern unreif gepflückt. Es schmeckt absolut nicht genauso. Und ich mag so diese weite Reisenden von Obst und Gemüse nicht so. Mhm. Ich versuche regional zu leben. Das ist der Hintergrund. Ansonsten finde ich die Kiwi natürlich klasse.
Ja, aber die goldene ist einfach 1000-mal besser.
Ja, sie ist 1000-mal besser, genau.
Vor allem, wenn sie in Neuseeland ist, sie nochmal viel besser. Und wenn man gerade noch Pickingzeit ist und du dann für 79 Cent ein Kilo Kiwi kaufst, dann gibst du einfach Müsli mit bisschen Joghurt-Kiwi rein und dann haust du da 3 rein und das schmeckt so wunderbar. Und das
ist super. Es.
Ja, so, jetzt sind wir bei der Kiwi angelangt. Passt doch gut zu Neuseeland. Würde ich mal sagen, schließen wir das Ganze hier mal ab.
Ja, ist eine super runde Sache, denke ich auch, dass es an der Stelle passt.
Fand ich sehr spannend, was da für Storys schon sind. Und wenn es mal wieder so ist, dann treffen wir uns vielleicht nochmal und dann kannst du noch ein bisschen mehr auspacken.
Sehr gern. Ich würde noch kurz was zur Sprache bringen wollen. Und zwar habe ich ja hier mein Tagebuch mit.
Ja.
Da drin lese ich zurzeit aktiver, weil es ja jetzt 10 Jahre her ist. Und ich blätter immer mal auf, um zu gucken, was vor 10 Jahren mir heute widerfahren ist. Und ich bin übelst glücklich, dieses Tagebuch geschrieben zu haben. Das hat mir auf der Reise sehr geholfen, weil so viel passiert ist jeden Tag. Ich hätte das gar nicht verarbeiten können, beziehungsweise mir merken können. Also selbst dort schon nicht, was ich alles erlebt habe. Ich finde es im Nachhinein absolut genial, dass ich dieses Buch habe. Und jetzt natürlich erst recht. Manche Erlebnisse, da muss ich richtig arbeiten, um die Erinnerung zu finden. Und bei anderen Erlebnissen, die ich jetzt nochmal lese, Da habe ich sofort alle Bilder vor Augen, wie das aussah, was da war und wie die Menschen waren und so. Und habe wirklich eine absolut schöne Freude, so 10 Jahre später. Es ist überhaupt nicht so, oh Mann, jetzt ist das schon so lange her und ach, wie die Zeit vergeht, sondern es ist so, oh ja, das war richtig cool und da sind wir da lang und da war das und da und mit dem und ne? Also kann ich empfehlen, das zu machen, wenn man da lange unterwegs ist, sich irgendwie Notizen zu machen, was einem alles widerfahren ist. Irgendwann sind Erlebnisse halt leider
mal Vergangenheit. Aber es ist ja manchmal auch schön, in die Vergangenheit gehen zu können und zu denken, oh, wie geil war das und da und so. Ich habe das ja auch, ich habe es ja mehr mit Videos dann umgesetzt. Ich bin ja ein bisschen moderner. Aber ich habe auch noch die Oldschool-Typen ist jetzt schon fast der falsche Begriff, finde ich. Aber die Leute, die wirklich mit dem Tagebuch durchgelaufen sind und einfach eine halbe Seite über den Tag aufgeschrieben haben,
das reicht,
was passiert ist.
Das reicht ja.
Das reicht absolut, finde ich auch. Und so hast du irgendwie, sieht man ja nach 10 Jahren, wirklich eine coole Erinnerung an das Ganze. Das finde ich cool. Ja. Schon so, ja, cool.
Na, das war meine Empfehlung zum Schluss.
Ja, super. Und dann, ich muss unbedingt noch mal was aus dem Tagebuch mitbringen nächstes Mal.
Ja, das kann ich gerne machen, ja.
Das müssen wir nächstes Mal machen.
Gut, machen wir.
Supi, dann war es das hier auch von der ersten Folge von dem Backpacker-Podcast. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt oder so, schreibt's gerne mal in die Kommentare rein. Und somit würde ich doch sagen, gehen wir zur Abspannsmusik über und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.